Liebe Fugis, es ist wieder soweit. Heute gibt es eine frische Folge Kulturschlagzeilen. Wir nehmen am 1. Mai auf, am Tag der Arbeit, wo die Arbeit liegen bleibt, aber natürlich bei Fugengold wird weiter gearbeitet. Wir sind wieder im Blind Date mit den Kulturschlagzeilen. Und Marc, erzähl mir, was hast du uns mitgebracht?
Mein Lieber, ich habe heute dabei Gefühle und Fakten, politisch unkorrekter Humor und Probleme in der Gaming-Szene.
Wow, ich habe dir mitgebracht den größten Philosophen aus Deutschland. Ich habe dir ein Thema zur Führung mitgebracht, denn Leadership über alles. Und weil wir am 1. Mai aufnehmen, habe ich dir eine Reflexion zum 1. Mai mitgebracht.
Fantastisch. Lass uns direkt reinstarten.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Ja, liebe Fugis, wie schon gesagt, heute 1. Mai, 14.13 Uhr, die Aufnahme startet. Marc und ich sind bereit, haben euch wieder hoffentlich auch für euch unterhaltsame, vielfältige, abwechslungsreiche Schlagzeilen mitgebracht, die wir kommentieren. Für uns ist das, nachdem wir uns zu einem Podcast-Feuilleton entwickelt haben, auch ganz schön, weil wir einfach 6 unterschiedliche Themen haben und nicht 2 Themen, an denen wir arbeiten. Also wir können mehr kommentieren, wir können euch mehr anbieten und das Ganze nochmal in einer schlankeren Version, also einer zeitlich schlankeren Version. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle. Vielleicht nur für Marc und mich. Gebt uns Feedback, lasst es uns wissen. Ja. Aber wir haben viel Freude daran und wir haben viel Spaß sozusagen auch immer wieder für den anderen zu dingen und zu sagen, okay, diese Überraschung, dieses Gesicht, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ihr hört es vielleicht heraus, so, das ist einfach so viel Gold wert und das ist schon alleine der Goldstaub in den Fugen der digitalen Gegenwart oder wie ihr hier bei Zoom seht, in dieser kleinen Unterbrechung unserer Bilder, die übereinander gestapelt sind. Also Marc, bist du bereit? Hast du Lust zu arbeiten am Tag der Arbeit, wo die Arbeit ruhen sollte und die internationale Arbeiterbewegung gefeiert werden sollte?
Genau, das ist es, meine Liebe. Du hast es gerade schon gesagt, neues Format. Passend zum Tag der Arbeit, glaube ich, kämpfen wir hier heute auch für den 8-Stunden-Podcast, uns endlich kürzer zu halten. Lass es uns versuchen.
Ja, und für die 2-Tages-Woche kämpfe ich bei voller Bezahlung.
Genau. Sehr gut. Dann starte du heute mal, Markus. Ich bin gespannt, was du dabei hast.
Okay, also du hast ja letzte Woche, das habt ihr ja noch alle gut im Gehör, liebe Fugis, wurde ich zum ersten Mal überhaupt in unserer Beziehung von Marc und mir, in unserer Freundschaft, in unserem gemeinsamen Podcast machen, wurde ich gedisst. Zum ersten Mal wurde ich von Marc Thaddäus Disser Süß gedisst. Und womit hat er mich gedisst? Dass ich web.de Schlagzeilen lese. Und das war ihm nicht cool genug, nicht klug genug, nicht intellektuell genug. Aber diese Schlagzeilen hatten es ja sehr in sich. Der Rückblick zu Laura Müller, dem Wendler und diesem neuen Super-Video-Superstar, das hat es dann doch in sich. Und ich habe mir gedacht, weißt du, so, ich dachte an Klaus Kinski, er liest François Villon, er prägt die Lästerzungen vor. Und jetzt habe ich mir mal die Lästerzunge Marc Thaddäus Süß rangeholt, weil er ja letzte Woche, wie ihr wisst, fast gestolpert wäre an dem Philosophie-Thema, an Guillaume Pauli und Optimismus, Pessimismus. Mich dann wiederum gedisst hat zum zweiten Mal in einer Aufnahme, dass man sich mit einem Zitat rausrettet, das ich mir gar nicht vorbereiten konnte, weil ich ja gar nicht wusste, wo wir hinkommen und so weiter. Das einfach aus meinem Hirn geflossen ist. So. Und jetzt dachte ich mir, jetzt kriegst du noch mal richtig viel Philosophie. Und zwar geht es wieder um den satirischen Wochenrückblick von Marie von den Bänken. Und sie schreibt diesmal Schlagzeile, also ihre Kolumne, satirischer Wochenrückblick. Ja. Und sie schreibt, ist Till Schweiger der größte Philosoph unserer Generation. Off-Topic, liebe Fugis, Til Schweiger ist eines der größten Vorbilder von Marc Thaddäus Süß. Und ich kenne niemanden, der so oft Manta Manta Teil 1 und 2 gesehen hat. Aber dazu später mehr. Kommen wir doch zurück. Also, ist Til Schweiger der größte Philosoph unserer Generation? Marc nickt schon so, als ob er zustimmt. Aber lass uns mal reingehen in diese Kolumne von Marie von den Bänken. Gerade noch ist beim FC Bayern Wunschtrainer Xabi Alonso per Absage von der Fahne gegangen und die B-Lösung, der verlorene, naja, gefeuerte Julian Nagelsmann, dann gleich hinterher, da ist schon der nächste Hochgeräter Ralf Rangnick drauf und dran, den FC Hollywood abzusagen. Das kennt man an der Säbener Straße sonst nicht so. Spieler, aber vor allem auch Trainer sind in der Vergangenheit zumeist ohne weitere Rückfragen einem Lockruf von Uli Hoeneß erlegen und sind, so kolportiert es der handelsübliche Sportreporter, zu Fuß nach München gelaufen. Tja, die Zeiten ändern sich. Haben in der Geschichte des FC Bayern noch regelmäßige damalige Startrainer wie Otto Rehhagel, Giovanni Trapattoni, Jürgen Klinsmann, Erich Ribbeck oder Sören Lerby ihre Trainerkarriere beim FC Bayern vor die Wand gefahren, scheint der Rekordmeister inzwischen nicht mehr zwangsläufig die erste Adresse für Fußballlehrer zu sein. Dieser Tage hört man sogar, dass auch Ralf Rangnick geneigt ist, das Angebot des viertbeliebtesten Fußballvereins Münchens nach 1860, Türkgücü München und SV Untermenzing abzulehnen. Verständlich, wenn man nach Klopp, Nagelsmann, Di Zerbi, Conte, Sebastian Hoeneß, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und dem beinahe Greenkeeper Lothar Matthäus im Prinzip die Z-Lösung wäre. Vor allem nachdem Fußball- und Politikexperte Uli Hoeneß diese Woche seinen eigenen und amtierenden Trainer Thomas Tuchel als quasi untauglich kategorisiert hat. Da freut sich doch jeder Trainer, in eine so familiäre Atmosphäre einzuheiraten, wo auch mal Kritik geäußert wird, diese aber immer intern bleibt und nie nach außen dringt. Und jetzt kommen wir langsam, nähern wir uns. Von Hoeneß bis Schweiger, Impulsgeber der Nation. Ja gut, jetzt könnte man sagen, es war ein so unglücklich gewählter Zeitpunkt, dass das von Fans anderer Vereine gerne als Würstchen-Uli, diffamierte Universalgenie vom Tegernsee, ausgerechnet 4 Tage vor einem Champions League-Halbfinale den eigenen Trainer bloßstellt. Aber andererseits, Uli Hoeneß ist eben der wichtigste Impulsgeber der Nation. Eine andere Generalinstanz des Landes ist natürlich der intellektuelle Vordenker, ich ergänze diesen Artikel und Vorbild von Marc Thaddäus Süß, Til Schweiger, der oftmals ungerechterweise auf seine Rolle als erfolgreichster Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Regisseur des Landes reduziert wird. Vor allem auch die lebensbejahenden Motivationssprüche des einzig lebenden Glückskekses der Welt machen ihn zum Guru der Live Coaches. Legendär. Etwa sind dabei vor allem die philosophischen Leckerbissen, mit denen er die Welt und uns Menschen als Gesamtheit jeden Tag ein Stück besser, gelassener, glücklicher, zufriedener und erfolgreicher macht. Gegen ihn ist der Guru der Gelassenheit, Bestsellerautor Frank Behrendt, der Matthias Schweighöfer, der Impulsgeber. Unvergessen, etwa sind Schweigers grandiose Lebensweisheiten, etwa diese. Ich zitiere: Glaubt an das, an das ihr glaubt. Ich stehe morgens auf und der Tag ist mein Freund. Ein Mann ohne Bauch ist doch wie ein Haus ohne Balkon. Unterschätzt ist man immer einen Schritt voraus. Viel Eiweiß, keine Kohlenhydrate, kein Alkohol, kein Zucker, dann schmelzen die Kilos wie von selbst. Letzte Lebensweisheit. Ich persönlich bin eher Atheist. Trotzdem finde ich es schön, wenn man an einen Gott glaubt. Wie selbst der Dalai Lama schnell erkennen müsste, vom Komplexdenkakrobat Schweiger stammen einige der an epischer Tiefe kaum zu überbietenden Kleinode der Motivationslehre. Und auch Religion und Gesundheit sind ihm ein Anliegen. Er möchte, dass es den Menschen gut geht, Außer vielleicht Jan Böhmermann und Oliver Pocher. Über die sagt der weltweit erfolgreichste Schauspieler nach Tom Cruise diese Woche, Zitat, Böhmermann ist für mich das größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft. Zitat Ende. Ja, da staunt man die sogenannten Bauklötze. Till Schweiger ärgert sich über das größte Brechmittel. Das ist ja, als ärgere sich die AfD über den größten Schmiergeldempfänger aus Russland und China. So, Marc, was sagst du?
Ach, Markus. Ach, Markus. Also, dass du so an meinem Idol kratzt. Blasphemisch, wirklich. Nein, zu diesem Artikel. Ich musste mich wachrütteln, nachdem ich habe 3 Minuten weißes Rauschen. Da war irgendwas mit Fußball. Ich habe gar nichts mitbekommen, nichts verstanden. Das war noch viel weiter entfernt als jeglicher philosophischer Text. Irgendwas mit Würstchenhönes. Aber dann hast du mich ja wieder eingefangen mit dem guten alten Till. Es gibt verschiedene Ebenen der Verachtung für dieses Konglomerat aus Inhalt, Form und Nachrichtenquelle. Lass mich da einsteigen, dass ich den Verachtung für den Artikel aussprechen will. So eine Art sarkastischer Schülerzeitungs-Diss-Track mit verrutschten Bildmotiven, Textbildern und so weiter drin. Also irgendwie kommt man ja ums Schmeicheln nicht umhin. Also muss ja trotz allem ihm huldigen. Er wird ungerechterweise reduziert auf Schauspieler, Regisseur und dann listet sie das alles brav nochmal auch. Also ein bisschen Herz ist doch mit drin. Das ist okay, ja. Dein Guru der Life-Coaches hätte mich total interessiert, warum. Weil wenn es um Good Life geht, glaube ich, können wir zwar viel von Schweiger lernen, aber Life-Coaches, naja, das sind so ein paar verrutschte Vergleiche in dem Text. Und dann natürlich seine Lebensweisheiten. Okay, das ist natürlich eine Steilvorlage, die ist fantastisch. Vor allen Dingen die letzte, da muss ich selbst auch lachen. Um auf deine These, den Philosophen Schweiger einzugehen, tatsächlich, ich glaube, es gibt wenige Leute, die so weit weg und gleichzeitig doch so nah dran sind an der Philosophie wie Till Schweiger. Auf der einen Seite ist er natürlich all das nicht, auf der anderen Seite irgendwie doch ein Vorbild fürs Denken und Argumentieren, nämlich immer genau dann, wenn es darum geht, wie man es nicht macht. Also insofern natürlich ein großer Vor-Nicht-Denker sozusagen. Naja, also bevor ich jetzt Prügel angedroht bekomme und das Ganze dann auch noch in irgendwelchen seriösen Zeitungen groß abgedruckt wird, auch hier geht es ja im Kern wieder darum, dass die Zahlen ihm recht geben. Vielleicht eine Rückbesinnung auf unseren Taylor Swift Diskurs letzte Woche kurz. Wenn dir die Zahlen recht geben, dann muss der Rest auch stimmen. Also wenn nach eigener Aussage, die ich weiß es nicht, was es immer sind, 9 Milliarden Menschen in Deutschland seine Filme regelmäßig sehen und so, dann kann ja alles nur stimmen. Er hat ja eine große Krawatte auf Kritiker, Zweifler und so Naysayers wie uns beide mit Sicherheit auch. Auf der anderen Seite habe ich das Interview von ihm mir tatsächlich komplett angehört. Er war bei Hotel Matze in einem sehr spannenden, coolen Interview-Podcast, kennen bestimmt alle Fugis. Und da habe ich mir wirklich diese 3 Stunden auf einer langen Autofahrt angehört, was er mit Till Schweiger besprochen hat. Und ehrlicherweise, nach all dem, das ist, glaube ich, ein Fugengold First, aber kann ich weder Verehrung noch Verachtung, sondern ehrlicherweise nur Mitleid vergeben diese Woche an Till Schweiger. Da läuft so viel falsch und ehrlicher, man gehört der, glaube ich, überall hin gerade, aber nicht in die Öffentlichkeit, nicht in Leitartikel, nicht ins Feuilleton, auch nicht in Podcasts, sondern irgendwo, wo er irgendwie Hilfe bekommt, für was auch immer ihn da gerade umtreibt. Deswegen Hilfe für Schweiger.
Ja, wir gründen die Fugengoldhilfe für Till Schweiger.
Ein Herz für Schweiger.
Also ich weiß ja, dass deine Liebe zu Till Schweiger unendlich ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung für mich. Für mich ist es so, ich lese diese Kolumne seit letzter Woche gerne. Ich habe sie ja nur letzte Woche gefunden, zufällig. Ich habe sie vorher nie gelesen, nie wahrgenommen. Und ich mag den Schreibstil von Marie von den Bänken. Ich mag ihre Bösartigkeit. Ich mag ihren Sarkasmus. Ich mag aber auch die Leichtigkeit, wie sie hier über männliche Herrschaft, ja, oder männliches Leadership sich äußert, denn diese totale Potenzierung, das ist ja wirklich so ein Ding, was vor allem bei Männern passiert, also vor allem weißen Männern passiert, also was es für herausragende Leader sind, Kreatoren, Innovatoren, Geschäftsleute und so weiter sind, ja, erfolgreich bis zum Anschlag, verehrt, vergöttert, verewigt und so weiter. Und ich finde diese Leichtigkeit, in der sie wirklich verschiedenste Themen, sie kommt ja auch noch zu Oliver Pocher, aber der ist für mich so ein richtiges Brechmittel, über den möchte ich nicht reden. Werde ich auch niemals bei Fugengold machen. Hat sie, finde ich, eine sehr, sehr schöne Art, weil es ist ja auch ein satirischer Überblick, verschiedenste Themen. Deshalb muss man immer sozusagen mit dem Teppich bei ihr anfangen, um dann zum eigentlichen Thema zu kommen, wie letzte Woche eben auch, weil das braucht man halt, um diesen Konnex zu haben, wie dieser Artikel gebaut ist. Finde ich das extrem überzeugend, weil sie rausstellt, so zwischen den Zeilen für mich, dass sowohl Uli Hoeneß, ja, ich habe für Fußball ja auch ganz furchtbar, Uli Hoeneß, Till Schweiger, Oliver Pocher, die besitzen alles, nicht nämlich, sie besitzen keine Bullshit-Resilienz. Sie sind Produzenten von Bullshit am laufenden Band. Und das finde ich halt eine total wichtige Erkenntnis, die irgendwie auch rauskommt. Die ist nicht neu, aber die finde ich sehr pointiert. Aber trotzdem sind sie Wünschelroutengänger des Erfolgs. Und das finde ich halt sehr, sehr frappierend. Also produziere einen Großteil deiner öffentlichen Kommentare, Aussagen und so weiter. Es geht jetzt nicht darum, dass Uli Hoeneß kein guter Fußballmanager oder nicht erfolgreicher Fußballmanager ist und so. Es geht nicht darüber, dass Till Schweiger Erfolg hat, aber sie sind so wirklich dieser Kontrast zwischen öffentliche Statements, also totale Bullshit-Bingo und auf der anderen Seite so Wünschelrotengänge des Erfolgs. Also das ist sozusagen das, was ich nachtragen möchte oder ergänzen möchte.
Ja. Ja, das finde ich ein sehr gutes, ja fast schon auch Motto von dir, sehr, sehr gut. Aber damit kommen wir zu einem anderen, nicht immer unproblematischen Charakter. Ich habe dir einen Artikel mitgebracht, der hat sehr, sehr viele verschiedene Ebenen. Ich will dir freistellen, über welche wir diskutieren. Man könnte in viele reingehen. Es ist ein komplexer Artikel. Er ist von der Welt. Er ist am 2.4. erschienen, geschrieben von Mathieu Braun. Es geht um sozusagen einen alten Bekannten von Fugengold. Wir haben schon über ihn und seine Podcasts gesprochen. Wir haben mal eine ganze Sommerpause mehr oder weniger inspiriert von einem seiner Podcasts, Enter Sandman, gemacht. Wir haben ihn bei Jerks gesehen. Wir haben ihn mit Mickey Beisenherz im gemeinsamen Podcast Friendly Fire besprochen. Es geht natürlich um Oliver Polak und sein Stand-Up-Programm, beziehungsweise einer seiner Auftritte wird hier in einem Artikel besprochen und ich finde, dieser Artikel gibt wahnsinnig viele Steilvorlagen und deswegen will ich den Auszügen den jetzt mal vorlesen. Headline: Er macht Witze, die sonst keiner machen darf und dafür lieben sie ihn. Erschienen in der Welt. Araber, Israelis, Vergewaltigungsopfer, Behinderte und Frauke Petri, es gibt so gut wie nichts, vor dem der jüdische Comedian Oliver Polak in seinem neuen Programm Halt macht und wir trotzdem lachen. Oliver Polak ist bekannt für seine krassen Witze und seine Schamlosigkeit, er lacht über alles und jeden, er ist der jüdische Comedian mit den Holocaust-Witzen. Auch an diesem Abend enttäuscht er nicht und feuert eine Stunde lang ein Flakgeschütz an beteiligten und durchgehend grenzwertigen Witzen auf Kosten aller. Arabische Taxifahrer, israelische Sicherheitsbehörden, Vergewaltigungsopfer, Frauke Petri, Homosexuelle und natürlich er selbst, um nur einige zu nennen. Polaks Humor geht grundsätzlich über die Grenze. Warum tut sich das jemand an? Welchen Reiz hat diese permanente Grenzüberschreitung? Ist es die Lust am Krassen und am Tabubruch? Oliver Polak macht die Witze, die sonst keiner machen darf und dafür lieben ihn die Zuschauer. Es herrscht eine stillschweigende Abmachung zwischen Polak und seinem Publikum. Ich mache diese Witze und ihr nehmt es mir nicht übel. Ich gebe euch, was ihr wollt, dafür reagiert ihr angemessen. Das Publikum spielt seine Rolle gut und reagiert auf jede Pointe mit einem rauen und empörten Lachen. Ich überspringe einen kleinen Teil des Artikels. Ich habe noch eine andere Stelle, die ich zitieren will. Zu Oliver Polak geht man nicht zum Lachen, sondern um sich zu gruseln. Wie bei einem Horrorfilm oder einem KIZ-Konzert geht es dort um die Freude an der kontrollierten Gefahr. Oliver Polak führt sein Publikum auf unsicheres Terrain, tastet sich über dünnes Eis und bringt es doch unversehrt zurück. Man geht zu Oliver Polak, um ihm dabei zuzuschauen, wie er die Grenzen des guten Geschmacks verletzt und Witze macht, die man sonst nie hört und erst recht nicht sagt. Nach einer Stunde legt Polak einen Schalter um und hält einen Vortrag über das Terroristsein. Die erwartete Pointe bleibt jedoch aus und so monologisiert er weiter, so ernsthaft er nur kann, über die Wahrnehmung von Terror und erklärt, wir seien alle Terroristen in den Augen anderer. Unsere Lebensweise sei gewalttätig und mache uns zu Lifestyle- und Konsumterroristen. Die Standpauke kommt unvermittelt und sie ist irgendwie leichter zu ertragen von jemandem, der gerade noch Sodomie auf einer Eule nachgespielt hat. Oliver Polak steht zwar nicht für politisch korrektes Sprechen, aber für politisch korrektes Handeln und ist deshalb vielleicht der einzig wirklich politisch korrekte Comedian. Polak ist kein Moralapostel, das hindert ihn aber nicht daran, sich zu äußern. Er lebt diesen Widerspruch, erzählt Holocaust und Schwulenwitze und erklärt uns dann, wie wir besser und bewusster konsumieren. Vielleicht sein bester Witz des Abends. Puh, das, ja, ich bin gespannt auf deinen Kommentar dazu, Markus. Ich habe viele Gedanken.
So, liebe Fugis, Marc war gerade total irritiert, weil ich ein Bild unserer Aufnahme gemacht habe, um das gleich bei Instagram zu posten. Deshalb war er irritiert gerade. Was ist da los? Also, lieber Marc, mit Oliver Polak öffnest du natürlich eine Tür. Da könnte ich jetzt Stand-up eine Stunde was drüber erzählen. Tabubrechend und moralisierend und ermahnend. Auf jeden Fall politisch inkorrekt, aber total bewusst. Ne? Also, erstmal Verachtung für mich für den Artikel. Also, wie der verfasst worden ist. Diese total einfachen Gegenüberstellungen. Er ist der kontroverste, der tabuloseste, der politisch unkorrekteste, aber gerade in dem Moment, dann wird alles wieder ins Gegenteil verkehrt. Das ist so schlechter Journalismus, weil das ist so, du baust etwas auf und dann drehst es halt ins Gegenteil und das ist dann die Pointe. Und dann geht's eigentlich, also das ist sozusagen das Stilmittel des Erzählens und das macht einfach schlechte Laune, wenn man es liest oder sagst so, boah, das ist so langweilig, das ist so fad, das möchte ich nicht hören. Kommen wir aber zu Oliver Polak, um den es ja eigentlich geht. Also meine Verachtung 1001% für den Artikel, für die Art des Schreibens, des Aufbaus, des Berichtens, weil da wäre viel, viel mehr Raum gewesen, auch dieses Programm von Oliver Polak vielleicht auch vor dem Hintergrund seines sehr vielfältigen Werkes zu besprechen. Da du jetzt eine neue Fugengold-Kategorie eingeführt hast, nämlich das 50-50, werde ich es im 50-50 belassen. Ich habe nämlich ein Motto, den Artikel zu verehren und ihn zu verachten. Mein erster Beißimpuls oder Beißreflex war, was passiert meistens, wenn ich über Oliver Polak nachdenke, ist Verachtung. Und Verachtung, mein Motto meiner Verachtung, meiner 50-prozentigen Verachtung lautet: Tabulosigkeit ist kein Talent. Und das sozusagen dann sozusagen, hey, ich breche Tabus oder ich begehe kalkulierte Tabubrüche und dann soll das so aufklärerisch sein und so weiter, weil halt im Tabubruch selbst enthüllen sich Haltungen zu Themen, Wahrnehmungen, bei den ZuschauerInnen, sie fühlen sich selbst vielleicht ertappt oder spiegeln sich im Tabubruch, wie auch immer. Das ist jetzt eine klassische Strategie, jetzt nicht nur, wenn wir über Satire sprechen, wenn wir über auch Stand-up sprechen und so weiter. Das ist natürlich auch in eine literarische Stilfigur und so weiter, eine kommunikative Stilfigur, was sehr Performatives auch und so, das einen Bildungsprozess im besten Falle loslösen soll. Insofern ist das natürlich immer moralisierend. Und das ist das Problem dabei, dass diejenigen, die sozusagen Tabubrüche anbieten, damit wir uns als Leserinnen, Zuschauerinnen, GästInnen, ja, Besucherinnen und so weiter in diesem Tabubuch spiegeln und fragen, was hat das denn mit uns zu tun? Wie positionieren wir uns eigentlich dazu? Warum lachen wir gerade über etwas, worüber wir nicht lachen sollten und so weiter? Endet mit der Moral der Geschichte. Die soll dann vielleicht jede und jeder selbst definieren, aber das ist sozusagen das Thema. Nur ist dieser Gestus, den kann man natürlich unendlich spielen, bei jedem Thema, in jedem Moment und so weiter. Es gibt ja große Comedians, Stand-Up-Comedians, wie etwa Louis C.K., der ja komplett davon lebt. Also Louis C.K. hat das ja auch sehr stark gemacht. In Deutschland hat das deutlich vor Oliver Polak, jemand Serta Sumunju kultiviert. Nämlich sein Motto war auf seinen Bühnenshows: totale Intoleranz gegen jeden, auch gegen mich. So, und diese Programme sind genauso gelaufen. Er hat die Menschen mit Schlagzeilen konfrontiert, dann mit seinen eigenen Haltungen. Man konnte gar nicht mehr unterscheiden, was es ist und so weiter. Er hat ja die Leute angemacht, sie angegriffen, sie beleidigt, so gefragt, warum lacht ihr denn und so weiter. Und dann kam er in so bestimmten Positionierungspassagen dazu, seine Haltung zu den Themen zu geben, seine Metakritik anzubieten und so weiter. Das ist etwas, was immer, immer gut funktioniert, aber hat das Problem, dass man sich dann selbst als Stand-up hypostasiert, also dass man sagt, hey, also ich stehe doch über euch, ich bin doch nicht Teil dessen, weil ich mache das Programm, ich justiere das, ich gebe euch doch letztlich die Perspektiven an und die richtige Welt im Kontrast zur falschen, die richtige Position. Und im Endeffekt gehe ich raus als der, der das sozusagen ja gut gemacht hat. Der sozusagen der gute Mensch der Bühne, der den Bösen gespielt hat, um das Gute zu wollen, so, ja. Insofern finde ich, Tabulosigkeit ist ein Talent, und das ist so ein Moment, den ich jetzt ja als Motto der Verachtung nehme für das Programm und für die Haltung sozusagen von Oliver Polak. Ich habe das nicht gesehen, ich beziehe mich jetzt so auf die Rekonstruktion. Ja, ich kenne verschiedene Comedy-Programme von ihm, ja, ne? Wir haben ja viel auch über ihn gesprochen, das wäre Verachtung. Das 50%-Motto, wenn man das gut lesen würde, der Verehrung, wäre dagegen eben genau das: Selbstbild in Fremdbildern. Aber sozusagen unser Motto bleibt: Tabulosigkeit ist ein Talent. Nur wenn ich das positiv betrachten würde, was ich nicht tue, ich habe euch erklärt, warum ich das nicht tue, wäre genau das, dass man Comedy nutzen kann, Satire nutzen kann und so weiter, um zu fragen, zum Beispiel hier jetzt mit Blick auf dein Beispiel, warum ist Deutschland so fasziniert von Til Schweiger in seinen Erfolgen, in seinen Abstürzen, in seinen völlig wirren Dingen und so weiter? Warum ist man so fasziniert von Uli Hoeneß, ja? Warum ist der Uli Hoeneß so ein Typ, der einfach alles machen kann, ja, der die unfassbare Macht hat, der FC Bayern, ja, so viel Geld, so viel auch Standing in der Gesellschaft, Leute haben Angst, irgendwie ihn an den Karren zu fahren. Warum hält Deutschland an Oliver Pocher fest? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht nur das Brechmittel der Nation, sondern das ist so der Bad Taste Papst von allem, der aber immer auch mehr sein möchte, ja, als er sein kann und so weiter, bei allem Erfolg. Also das ist sozusagen alles interessant, aber das sind so Sachen, die man sich auch selber stellen kann und die man auch selber sozusagen darauf kommen kann und so weiter. Also insofern ist das sozusagen mein virtuelles 50%-Motto einer Verehrung, wenn ich es verehren würde. Aber ich habe euch ja vorher in der Verachtung erklärt, warum für mich das Argument nicht reicht.
Sehr, sehr schön. Danke dir. Ich schließe mich der Verehrung weniger an als der Verachtung, der vor allen Dingen. Natürlich für den Artikel. Ich glaube, wenn die Welt dich verehrt oder dich abfeiert in einem Artikel, ist es ein Grund zum Innehalten. Aber ansonsten, was ich nur meine Two Cents dafür sind, ich finde dieses Thema, was dahinter steckt, und du hast das mit Beispielen fantastisch gut aufgemacht, finde ich, Louis C.K., der natürlich auch diesen Skandal hatte, wo sich dann auch Kunst und Persönliches gemischt hat, aber auch jemand wie Serdar Somuncu, der es eben schafft, das, was Polak hier laut Artikel auch versucht, so ein bisschen auf der Metaebene zu kommentieren und so. Das macht natürlich für mich das große Thema auf. Ich finde, Stand-Up-Comedy ist eine unfassbar spannende Disziplin, finde ich. Ist eine mega geile Kunstform, die wirklich, also so pures Storytelling und so viel Haltung und Ideen und Geschwindigkeit, die da drin stecken muss. Und ich finde, bei Oliver Polak, das ist zumindest das, was ich kenne. Ich habe, wie du, auch dieses neueste Programm nicht gesehen, aber Basis ist die vielen Sachen, die ich von ihm kenne, und jetzt natürlich diese Artikel. Ich finde, dass da sind so zwei Thesen im Raum. Auf der einen Seite darf Comedy alles, und die steht eben über den Sachen und darf und soll diese Tabus brechen und diese Menschen zum Hinterfragen bringen und steht sozusagen auch nicht in der moralischen Verpflichtung. Und dann nimmst du dich aber, und das ist genau das, was du gesagt hast auch nochmal, dann nimmst du dich selbst aber da raus. Du darfst plötzlich moralisieren und plötzlich sind deine identitätsstiftenden Merkmale, musst du plötzlich rauskehren, und mal benutzt du sie, um erst recht draufzuhauen, einmal benutzt du sie, um das in Buchtitel zu packen oder um vielleicht dich kritisch oder aus einer betroffenen Rolle zum Thema zu äußern. Ich finde, das ist eine große Diskrepanz in ihm als Person, / Kunstfigur, wo die Grenzen gerade bei Stand-Up-Comedians hier fließend sind. Und für mich ist die Frage dann irgendwie, darf jetzt Comedy alles oder darf nur er alles? Und diese Frage bleibt irgendwie unbeantwortet und deswegen mit einem schlechten Geschmack bei mir zurück.
Absolut, wir sind ja auch bei der Verachtung. Von daher, das andere war ja nur virtuell für dich. Mein Lieber, liebe Fugis, die dritte Schlagzeile, die zweite für Marc, und Marc ist ja ein Macher. Marc ist ein Erfolgstyp. Marc ist in dieser Welt von Marken, von Business, von Management, von Leadership, ja. Auch wenn er nicht wie ein Leader aussieht, sondern eher wie ein Priest, ja. Wie ein Heiliger und so, ja. Ist es schon so, ja, Sektengründer, so sieht Marc ja aus, aber er ist ein totaler Leader, ein totaler Businessman, ja, und ich dachte mir, für so einen Typen, der immer aber den Punk im Herzen hat, gehe ich zum wirklich ekelhaften, aus meiner Sicht ekelhaften Magazin, nämlich Business Punk.
Oh ja.
Und das, ich habe immer kurz das Feuerzeug, wenn ich das virtuelle Feuerzeug unter dieser Ausgabe, wenn ich an Bahnhofsbehandlungen stehe, aber ich rauche nicht, ja. Deshalb habe ich nie Feuer dabei, sonst wäre ich wahrscheinlich hier Fugengold nicht mehr sozusagen als ein Podcast von freien Menschen. Habe ich dir einen schönen Artikel vom 28. April 2024 herausgesucht von Martin Krill. Und das ist dein Artikel. Das ist alles, was Marc repräsentiert. Also es ist eine sehr persönliche Folge heute, weil ihr erst mitbekommen habt, wie sehr er in Love mit Til Schweiger ist, wie sehr er Til Schweiger verehrt und jetzt sozusagen sein Weg zum Erfolg, sein Stardom, ja, das ist alles da, ja. Also der Artikel lautet, neues Ziel, C-Level. Viele Talente setzen sich ehrgeizige Ziele für die berufliche Entwicklung. Eines Tages, so das Ziel, holt man sich den Titel. Schief. Für den Bewerbungsprozess setzen Unternehmen öfters auf Headhunter. Als Experten kümmern sie sich um die ideale Besetzung. Nur welche Qualitäten und Erfahrungen suchen Headhunter typischerweise bei Führungskräften? Und was sind Schlüsselkompetenzen oder Branchenkenntnisse, die besonders gefragt sind? Ein Gastbeitrag von Martin Krill. CEO. Von Hager. Never heard about. CEO, Leader, important. Die Erwartungen an das C-Level sind hoch. Der Anspruch an mögliche KandidatInnen enorm. Hohe Resilienz. Check. Der richtige Mindset bezüglich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Unbedingt. Und dazu eine ausgeprägte Allgemeinbildung sowie ein Gespür für Transformation. Alles hohe Anforderungen und trotzdem stellen die aufgezählten Eigenschaften lediglich eine Einstiegshürde dar. Deswegen ist die Besetzung von Führungspositionen eine Herausforderung für Headhunter. Ganz gleich, wer schlussendlich die Stelle antritt, beeinflusst sowohl seine eigenen Verantwortungsbereiche als auch den gesamten Unternehmenserfolg. Als Repräsentantin nach innen wie nach außen müssen Führungskräfte versiert im Umgang mit Menschen sein, sowie ein Verständnis für Prozesse und souveränes Auftreten haben. Erstes Kapitel. Liebe Fugis, holt die Hefte raus, macht euch Notizen, denkt mit, sucht euer C-Level. Das erste Kapitel heißt Präsent sein, wo andere suchen. Die geforderten Kompetenzen gehen deutlich über die angesprochene Allgemeinbildung hinaus und sind schwer zu fassen. Am ehesten trifft der Begriff der Vision. So, natürlich. Fachliches und gesellschaftliches Wissen sollten sich ergänzen und der Horizont entsprechend breit sein. Ein Zitat, über den Tellerrand schauen, Zitat Ende, und sich Aufgaben zu eigen machen, wird vorausgesetzt. Der typische Manager reicht heutzutage oft nicht mehr aus. Liebe Fugis, nur Ergänzung, der typische Manager wird nicht gegendert. Also es sind,
natürlich,
wir reden über männliche Herrschaft, leidig. Gesucht werden aber jetzt wieder UnternehmerInnen, die in der teils unklaren wissenschaftlichen Lage den Überblick behalten und die Transformation von Unternehmen vorantreiben, ob traditionelle Branche oder moderne CXO-Position, die Schlagworte Digitalisierung und Agilität besitzen besondere Relevanz. Das betrifft sämtliche Arbeitsschritte von daten- und prozessorientierten Strategien bis zur Identifizierung neuer digitaler Vertriebskanäle. Nicht jeder möchte diesen Leistungsdruck spüren und sich dem Credo der Effizienz unterordnen. Kompliziert wird der Spagat mit den persönlichen Kompetenzen. Immerhin dürfen Eigenschaften wie Integrität und ein wertorientierter Arbeitsansatz nicht verloren gehen. Aus der Sicht der Headhunter und auch aus Sicht der Bewerberinnen gibt es zumindest einen entscheidenden Vorteil. Sichtbarkeit. Kein Top-Manager bleibt unbemerkt wie der Top-Manager. Wer seine Präsenz in dieser Riga ausbaut und über ein gutes Netzwerk verfügt, ist unmittelbar im Vorteil. Für uns ist es wiederum unerlässlich, den Markt in- und auswendig zu kennen. Dazu gehören eine gründliche Marktanalyse und Wettbewerbsbeobachtung. Als Headhunter identifizieren wir in diesem Zusammenhang aber nicht nur die Konkurrenz, sondern werden aufmerksam auf Erfolgsgeschichten, die einzelnen Personen in Leuchtturmfunktionen hervorgebracht haben. Ein solches Alleinstellungsmerkmal fliegt selten unter dem Radar. Die Netzwerke der Headhunter spielen hierbei eine entscheidende Rolle, sei es auf der Ebene der Investoren oder einzelner Branchen. Und die richtigen Personen zu erreichen, müssen Headhunter selbst Teil des Geschehens sein. Wer das als Bewerberin weiß, kann sein Netzwerk nutzen und durch geschicktes Empfehlungsmanagement Aufmerksamkeit generieren. Headhunter haben einen Blick auf junge Talente. Wer also bereit zu Beginn der Laufbahn in sein Netzwerk investiert, wird auf lange Sicht profitieren. Ich gehe auf die nächste Seite. Es dauert einen kurzen Lademoment. Wir sind auf der nächsten Seite. Jetzt gibt es Erfolgsfaktor Talentpool und es gibt aber noch, es geht nicht ohne Netzwerke. Ich überspringe den Talentpool, sondern es geht nicht ohne Netzwerke. Da heißt es abschließend, an Führungskräfte werden hohe Anforderungen gestellt. Die Erwartungen an potenzielle Kandidaten sind dementsprechend immens. Bestimmte Schlüsselqualifikationen sind unabdingbar. Neben technischem Know-how ist eine ausgewogene Kombination aus Hard- und Soft-Skills gefragt. Wer aktuell technologische Entwicklungen und deren Potenziale einordnen kann, ist unerlässlich für die Integration in die Unternehmensstrategie. Es gilt, die Komfortzone zu verlassen, neue Situationen schnell zu erfassen und kontinuierlich, jetzt eine Werbung aufgeploppt, ich muss runtergehen, ich muss jetzt wieder suchen, wo, ja, es war tatsächlich so, liebe Fugis, wo ist denn das kontinuierlich?
Was ist für eine Werbung fürs neue Ärztealbum?
Werbung ist für die Geschichte von Google. Also ich setze nochmal an, es gilt, die Komfortzone zu verlassen, neue Situationen schnell zu erfassen und kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln. Ich muss schneller werden, sonst kommt die nächste Werbung. Wer von Headhunter gesehen werden will, sollte sich außerdem Unterstützung suchen. Das gelingt nur über ein breites Netzwerk und Präsenz in den relevanten Branchen oder sozialen Medien. Es ist vorbei. Habt ihr Potenzial für C-Level? Hat Marc das C-Level vielleicht erfunden? Er wird es uns sagen.
Oh mein Gott. Was für eine Publikation. ich kann direkt mit meinem Motto einstarten. To see or not to see level. Mehr machen statt mehr Macht. Das wäre mein Motto, der selbstverständlicherweise Verachtung für so ein neoliberales, geiles Pamphlet der Machtbesessenen. Also, es geht um C-Level. Ein CEO spricht darüber, was man mitbringen muss und wie man auch mächtig wird und reich und einflussreich und ja, was genau ist mir noch nicht klar geworden, aber vielleicht bin ich einfach nicht C-Suite genug dafür. Also für alle Fugis, die es vielleicht sympathischerweise nicht wissen, C-Level heißt ja einfach nur, dass du eine hochrangige Führungsposition in einem Unternehmen bekleidest. Meistens ein sehr großes Unternehmen, damit du dich an der Visitenkarte mit irgendeinem C davor auch aufhängen kannst. Was er da auflistet, ist ja ein offensichtlich wahnsinnig langer Artikel. Inhaltlich ist da wahnsinnig wenig drin. Er hat unfassbar viel erzählt und ganz wenig gesagt. Ich habe so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben, was man irgendwie braucht. Bildung, Transformation muss man können, Prozesse, ein wertorientierter Arbeitsansatz, Integrität. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht. Vielleicht war ich nie in so einem Büro. Vielleicht habe ich nie die echten Leute aus so C-Suite kennengelernt. Klingt wahnsinnig, um dich am Anfang zu zitieren, Guru-mäßig. All diese Fähigkeiten muss man da mitbringen. Das ist ja schon fast übermenschlich. Wahnsinn, was diese C-Suite-Leute da können. Und dann haben sie auch noch die Funktion eines Leuchtturms, wenn ich das richtig verstanden habe. Also können auch noch Licht aus dem Kopf schießen. Wahnsinn, richtig cool. Meine persönliche Erfahrung mit all dem ist, dass es, sobald du in so eine Führungsposition kommst, vor allen Dingen um Politik geht, firmeninterne Politik, ganz, ganz viel Verwaltung da dran hängt, von Prozessen, von Projekten, von Mitarbeitenden um Management eben. Er hat über Repräsentation gesprochen, das stimmt da auch noch. Also ein Teil, gibt auch wieder eine zweiteilige, diesmal aber nicht gespaltene, sondern einstimmige Verachtung für dieses Thema. Zum einen finde ich den Artikel völlig überzeichnet und dröge, also wahnsinnig viel erzählt, ohne was zu sagen. Richtig hochgejazzt, was man als C-Level-Typ für eine unfassbar geile Sau sein muss und alles können muss. Kann sich ja jeder mal fragen, wo man das im Alltag wirklich so findet. Und dann irgendwie diesen Artikel so strukturiert, als wäre es auch eine Anleitung. Und das bringt mich natürlich zu einem ganz anderen großen Thema. Das ist natürlich was, wovon diese ganze Publikation lebt. Aber nicht nur diese Publikation, sondern rasend viele Fortbildungsangebote, Coaching-Angebote bis hin zu Klamotten, Marken, Dress for the job you want, not for the job you have. Wir können es alle. Also diese, es geht um irgendwie eine ganz einfache Sache, so ein Fetisch für Macht und Geld. Und der wird hier auf eine von vielen möglichen Arten heraufbeschworen. Das kannst du über das passende Outfit haben, über das passende dies, das passende das. Worüber er hier eigentlich spricht, wird mir nicht so ganz klar nach dem Artikel. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Da muss ich erst noch in die C-Suite intellektuell aufsteigen. Auf jeden Fall hinterlässt es bei mir auch hier wieder einen ganz flauen Geschmack und deswegen gibt es Verachtung im eben schon genannten Motto.
Ich kann das völlig nachvollziehen. Ich finde es auch gut, dass du deinen C-Level-Status einfach zurückstellst in einen Sweet-Status, das ist auch viel sympathischer. Ich lehne ja diese Zeitschrift so ab, weil dieses Business-Punk-Ding, das sind so, weißt du, so, man will Punkrock sein, man will so unangepasst sein, man will so anders sein, man will so catchy sein, man will Geschichte schreiben, man will so wild sein, man will nicht so steif sein, man will nicht so eine Niete in Nadelstreifen sein. Man möchte einfach, ja, was richtig Freshes sein, modern, ja, immer am Puls der Zeit. Und dieser Artikel ist so ein, und das meine, wenn das ja auch ein CEO ist, so ein Bullshit-Bingo, was man in jeder Anzeige liest, ja, also in jeder Job-Anzeige liest. Das sind so Nullwörter, die man droppen muss, um dann in irgendwelchen Assessment-Centern vielleicht mal weiterzukommen, gehört, gesehen zu werden. Natürlich muss man das alles mit Leben füllen, wenn das sozusagen im Business ist und so weiter. Aber wir haben so einen unendlichen Markt, so an so Coaching-Büchern, ja, die wirklich so Menschen durchcoachen wollen. Lies das und dann wirst du wahnsinnig erfolgreich sein. Nur die Frage ist, ja, warum so viele Leute dann keinen Erfolg haben und nicht diese Levels erreichen und nicht diese Dinge machen, nur wahnsinnig viel Geld zahlen. Wir haben so einen riesen Coaching-Bereich, wo man dann für 10.000, für 15.000, für 20.000 sich Coachings buchen kann, individuell Aufgaben bekommt und so weiter. Und man hat so ein Glücksversprechen, was da mitkommt und was einfach nicht erfüllt wird, weil einfach Menschen eine gute Geschäftsidee hatten und genug andere Menschen finden, die irgendwie Erfolg haben wollen, die reich werden wollen, die irgendwie aufsteigen wollen, Orientierung brauchen und so weiter, aber nicht im DIY-Stil, sondern in der Unterwerfung unter die Ideologie, ja, von bestimmten Menschen, die wissen einfach, wie sie Kohle machen, indem sie Leuten erzählen, wie man erfolgreich wird und dann auf sich zeigen, weil sie erfolgreich sind. Also liebe Fugis, wenn ihr da draußen seid, ey, macht niemals solche Coachings, liest niemals solche Bücher und so weiter. Das ist genauso wie ein Buch wie schreibe ich denn Nummer 1 Hit? Bullshit, da kannst du kein, ja, aber es gibt's ja auch.
Ja, klar,
auch
von, ja. Das stimmt.
Und das ist alles Bullshit-Literatur. Wir haben uns ja auch mit Stephanie Stahl beschäftigt, auf einer anderen Ebene und so weiter. Haben auch sehr genau erklärt, hört man die Folge gerne nach bei Fugengold, warum wir das für also das auch für gefährlich halten. Aber das ist ja auch bei solchen Maschen da, man kriegt halt so leere Rhetorik, so Gemeinplätze, so Allgemeinplätze und dann denkt man, boah, man hat voll den Stein der Weisen, agiles Leadership, boah, das hört sich super an. Ey, was machst du so? Ich mach so in agiles Leadership, ey, voll gut. Also, der ist total dynamisch und ich führe so, ja, also super, ey, voll gut so. Also, Bullshit-Bingo, von daher Verachtung, ja. Ich unterstütze das.
Sehr gut. Ich höre unten vom Fenster schon den Mob. Hörst du ihn auch? Sie schreien wieder. Ja, die beiden Spacken hier, Feuilleton, Kultur, Wissen, Medienarbeiter, Erfolglose,
Neider, ja.
Missgünstige, ja. Ekelhaft.
Ja, aber ja.
Die lassen wir so weiter schreien, machen die Vorhänge zu und gehen zum nächsten Thema, Markus. Vierte Schlagzeile, zweites Thema für dich. Wir landen so richtig im Feuilleton in Deutschlandfunk Kultur online. Sehr schön. Und zwar, das ist eigentlich ein Audio-Interview. Ich habe Transkripte aber gemacht, beziehungsweise das mitgeschrieben beim Hören, weil ich da unbedingt mit dir drüber sprechen wollte. Und zwar, es ist ein Interview mit Maren Urner zu ihrem neuen Buch Radikal emotional, wie Gefühle Politik machen. Es geht in diesem Artikel um Neurowissenschaften und eben Gefühle in der Politik. Und wie gesagt, es ist es gibt einen kleinen Einleser, den lese ich jetzt vor und dann habe ich den Audioartikel transkribiert bzw. erzähle euch und dir meine Notizen dazu. Also Headline: Neurowissenschaften, Mitgefühl, Politik machen. Was bei den Menschen hängen bleibt, sind nicht Fakten, sondern Gefühle, sagt Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Das müsse man in Politik und Berichterstattung mehr berücksichtigen. Es sei außerdem wichtig, sich die eigenen Gefühle bewusst zu machen. Also, dann geht es los, das ist ein Audiobeitrag, den könnt ihr auch nachhören, verlinke ich natürlich auch, dauert gar nicht lang, sind irgendwie 7 oder 8 Minuten Audiobeitrag, kleine Snippets aus einem Interview. Es geht im Kern darum, dass die Autorin sich empört. Denn laut wissenschaftlicher, neurowissenschaftlicher Ergebnisse gibt es gar keine andere Möglichkeit, Informationen zu vermitteln und auch Politik zu machen. Denn wir alle sind emotionale Wesen und erzählen uns fälschlicherweise, dass es nicht so ist. Und das ist ein großer Trugschluss, sagt sie, schreibt sie, gibt sie im Interview zu Protokoll. Emotionen sind sozusagen ein Schlüssel zu der Tür, dann können wir erst Fakten aufnehmen. Wenn wir die Gefühlsebene nicht gegeben ist, prallen die Fakten ab. Das ist eine ihrer Kernthesen. Der Moderator, ein Journalist, fühlt sich natürlich direkt manipuliert und thematisiert das auch. Aber wie geht man denn mit Gefühlen um? Ne? Manipuliert das nicht? Dann, ich persönlich würde sagen, das ist aber schon gebiased. Ich sage, die Expertin rudert zurück. Wahrscheinlich ordnet sie nur ein oder korrigiert. Es geht um die emotionalisierte Debatte. Es geht nicht darum, aufgeheizt zu reden und mit viel Emotion ohne Fakten zu sprechen. Das wäre hier zu schwarz-weiß, sondern es geht darum, dass wir ohne Emotionen keine Entscheidung treffen können. Faustregel, sagt sie, das kann ich zitieren, je lauter die Forderungen nach rationalem Diskurs ist, desto emotionaler werden die Debatten. Das sorgt dafür, dass man gar nicht mehr empfänglich ist für die andere Seite. Andere, in dem Fall bitte in Anführungsstrichen, gelesen und gehört. Also, ihre These ist, um wirkliche journalistische Aufklärung betreiben zu können, muss man diese Gefühlsebene einbinden, um die Fakten wirken zu machen. Ich zitiere nochmal, das habe ich genau mitgeschrieben. Wir können nicht nur auf Basis von Fakten argumentieren, weil das wird bei den Menschen, die jetzt noch eine andere Überzeugung haben, nur dafür sorgen, dass sie sich noch weniger der Grundlage der Fakten und verschiedenen Perspektiven annehmen können. Ein weiteres Zitat, emotionale Reife fängt immer bei uns selbst an. Ich kann immer bei mir selbst anfangen mit einer radikalen Aufmerksamkeit auf meine eigene Gefühlslage. Demut für das eigene Gehirn, nur so wird echter und ehrlicher Austausch möglich. Das meine Zusammenfassung dieses Audio-Interviews.
Markus. Yeah. Ich hangle mich heute wieder in dieser Folge von Verachtung zu Verachtung an Thema der Verachtung, an ein hundertprozentiges Thema der Verachtung, mit Blick auf den Gegenstand, nicht sozusagen auf die journalistische Begleitung. Ja. Die Frage war ja sehr gut. Mein Motto der Verachtung lautet, kein Gefühl zu diesen altbekannten Gefühlsfakten. Das Thema der emotionalen Intelligenz ist schon ein sehr altes Thema, ein wissenschaftlich auch schon unfassbar bearbeitetes Thema, sich wissenschaftlich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, nicht nur mit Blick auf Politik, auf das zwischenmenschliche Leben, auf die Liebe, auf Filmwahrnehmungen, auf alles, ist einfach unendlich erschöpft. Dass politische Kommunikation ganz viel mit Gefühlen zu tun hat, dass wir über gefühlte Wahrheiten auch schon so lange sprechen. Ja, das ist ja wirklich ein Riesendiskurs, den wir haben. Gerade auch mit Blick auf die Debatte um Fake News, Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen, mit Blick auf wie nimmt man was wahr und so, ja. Das ist altbekannt. Das, was jetzt, ich habe das Buch nicht gelesen, das ist natürlich so ein verlegerisches Ding, das muss so einen total schneidenden Titel haben. Radikal, emotional. Radikal wird mit Härte verbunden. Emotional mit sowas wie Weichheit, Gefühl. Das eine hat was so mit Aggression zu tun, das andere ist so empathisch. Also diese Gegensatzmontage zwischen radikal und emotional, Das ist klar, das macht Verlag, das ist sozusagen, das muss catchy sein, dass man es auch in der Buchhandlung in die Hand nimmt. Das finde ich ja vollkommen in Ordnung. Ich hatte ja auch bei meinen Büchern immer wieder mal, bei Streamland etwa, das ist auch ein völlig überzogenen Untertitel und so, aber der halt natürlich schon sagte, worum es geht. Das ist völlig okay. Das, was sie aber dort gesagt hat oder das, was du vorgelesen hast und so weiter, ist nicht falsch, um Gottes Willen. Das ist natürlich wahrscheinlich auch wahnsinnig solide wissenschaftliche Forschung, darum geht es mir nicht. Aber es ist halt so eine Milliarde Mal schon gesagt worden, und warum es jetzt wieder ein Buch braucht, das dieses Thema diskutiert. Also ich sage das ohne Kenntnis des Buches und ich sage das nur mit Blick auf das, was du vorgelesen hast und so weiter, finde ich einfach komplett unnötig, weil das reproduziert schon mal etwas Bekanntes sehr stark wieder. Sie hätte zum Beispiel wissenschaftlich beweisen sollen, dass wir immer zuerst sozusagen gefühlsvermittelt unseren Intellekt starten. Das wäre mal eine sehr spannende These gewesen, die nicht haltbar gewesen wäre, aber wenn man die mal durchdekliniert hätte und das sozusagen ein Beispiel gefunden hätte, also neurologische und neurowissenschaftliche Fakten gefunden hätte und so weiter, hätte ich das wahnsinnig interessant gefunden, so mal als Gedankenexperiment oder als so wirklich Vermessung aus der Neuropsychologie raus und so, aus der Emotionsforschung, da muss ja noch mal die Psychologie hinzu. Also wahnsinnig gut, aber das, was hier gesagt wird, ist altbekannt, ist nichts Neues und hilft auch nicht, wenn ich sage, wenn ich Björn Höcke sehe, dann muss ich sofort kotzen, dann ist mein Gefühl bad oder mein Tag ist verdorben. Das kann ich alles unterstützen, das finde ich alle, geht mir halt immer so. Aber was sagt das jetzt? Wo stehen wir damit? Was hat das für eine Relevanz? Wohin führt uns das? Heißt das, wenn wir so reagieren, dann ist unser Gefühl im Lied und dann müssen wir uns nicht mehr mit diesen faschistischen Thesen von Björn Höcke beschäftigen? Das wäre ja Blödsinn, ja. Diesen ganzen Rechtsextremismus, Antisemitismus, der kommt und so weiter. Aber das ist doch nicht die Haltung. Also von daher erstmal für das Vorgestellte meine Verachtung mit dem Motto, mehr muss man dazu nicht sagen, fühlt sich für mich echt ungeil an.
Ja, da kann ich gar nicht so viel dran anschließen. Ich habe auch das Buch nicht gelesen, habe natürlich noch ein bisschen rumrecherchiert. Ich finde, was daran so interessant ist, ist, glaube ich, dass das halt ein großes Thema unserer Zeit aufmacht, was Befindlichkeit angeht und dass dieser Fokus auf Emotionen einen wahnsinnig hohen Stellenwert bekommt, was auf der einen Seite auch schon eingeräumt natürlich total gut ist, sieht es aber ja explizit in diesem Interview, aber auch in ihrem Buch auf Politik und in dem Zuge auch eben Journalismus bezieht und dass es nie klar herausgestellt wird, was Start und was Endpunkt ist und worum es denn im Kern geht, so wie du auch schon gesagt hast, aber was ist denn jetzt die endgültige Darstellung? Und das könnte man ja, ohne das Buch gelesen zu haben, in der Promotion, in dem Klappentext, in den Interviews dazu herausstellen, passiert aber eben nicht, sondern es geht irgendwie nur darum, Emotion ist total wichtig und bitte noch mehr Fokus auf die eigenen Emotionen. Und das finde ich eine problematische bis ja überdenkenswerte These. Gerade jetzt, gerade in der Politik.
Ja, das möchte ich noch kurz anschließen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du nennst, denn wir leben in übersensiblen Zeiten. Also man wird laufend gefragt, wie fühlst du dich damit? Mhm. Was macht das mit dir? Man orientiert sich immer nur an Bedürfnissen, ja? Und das ist sozusagen so ein Fehler, das ist nicht falsch, das ist auch alles wichtig, aber das Moment, dass sozusagen wirklich Befindlichkeiten, Bedürfnisse über jeder Form einer rationalen Auseinandersetzung mit Wirklichkeit gelegt werden und dass dann sozusagen Gefühlsmilieus gebildet werden, ja, Gefühlsgemeinschaften, und dann grenzt man sich ab in seine Gefühlsmonaden und kommt gar nicht zu anderen und lässt sich auf das, was nicht in meiner Monade stattfindet, lässt man sich gar nicht ein oder so, man muss es sofort haten oder jemand modelliert eine laute Stimme wie ich und dann ist man automatisch aggressiv und dann wird man das aggressiv wagen und man hört dann gar nicht mehr zu, was gesagt wird. Das ist sozusagen ein großes Problem unserer Zeit, wenn wir über Kommunikation sprechen, wenn wir dann aber auch über kritische Kommunikation sprechen, über politische Kommunikation sprechen, ist das sozusagen eine Verführung zur Unmündigkeit. Also alle, die nur bei Befindlichkeit und Bedürfnissen stehen bleiben, verführen uns zur neuen Unmündigkeit.
Sehr gut.
Marc, mein Lieber, dein letztes Thema. Und die liebe Fugis, ich habe schon gesagt, wir brechen die Vereinbarung des 1. Mai nicht zu arbeiten. Das ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Natürlich von heute, Marc. Von 10.16 Uhr, also vom 1. Mai, 10.16 Uhr. Süddeutsche Zeitung heißt Tag der Arbeit. Ist Schlagzeile lautet bundesweite Kundgebungen zum 1. Mai. So. Zehntausende demonstrieren deutschlandweit für bessere Arbeitsbedingungen. Bundeskanzler Scholz erteilt einer Anhebung des Renteneintrittsalters erneut eine klare Absage und ärgert sich über Aussagen zum Freizeitpark Deutschland. Wie jedes Jahr demonstrieren auch an diesem Mai-Feiertag wieder Zehntausende bei Kundgebungen zum Tag der Arbeit in mehreren deutschen Städten. Den Schwerpunkt der Veranstaltung am Mittwoch bildet eine zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hannover, zu der neben DGB-Chefin Jasmin Fahimi auch Ministerpräsident Stefan Weil erwartet werden. Weitere Veranstaltungen finden unter anderem in Dresden, Chemnitz, Hamburg und Berlin statt. In Hamburg sind zahlreiche Menschen gemeinsam mit dem DGB auf die Straße gegangen. Der DGB hatte für diese Kundgebung rund 3000 Menschen erwartet. Genaue Zahlen will er gegen Mittag nennen. Auch in Berlin sind tausende Menschen zu einer Kundgebung des DGB gekommen. Zu Beginn des Zuges durch die Mitte der Hauptstadt schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf 7500. Zum Abschluss war eine Kundgebung vor dem Roten Rathaus geplant. Neben den traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai rechnen die Einsatzkräfte in Hamburg und Berlin wieder mit zahlreichen Demonstranten, linker und linksextremer Gruppen. In Berlin ist für Mittwochabend eine revolutionäre 1. Mai-Demo angekündigt, die nach dem Willen der Veranstalter diesmal durch Neukölln zielen soll. Nach Einschätzung der Polizei ist die Strecke mit Blick auf den Gazakrieg gezielt gewählt worden, um einen möglichst großen Zulauf von pro-palästinensischen Demonstranten zu erreichen. Soweit der Artikel, soweit der Bericht, heute Morgen zum Start des 1. Mai und der Demonstration.
Sehr schön, Markus. Ein ungewöhnlicher Artikel, wenig Feuilleton, wenig harte Thesen drin. Ist ja die Frage, ob wir uns jetzt auf den freien Tag der Arbeit oder auf die Walpurgisnacht und die nächtlichen Eskapismen da drin fokussieren wollen. Ich meine, hier in Hamburg ist es nicht besonders viel anders. Du hast vor allen Dingen jetzt in der Nacht davor, in dieser Walpurgisnacht sozusagen, auch Nacht 1. Mai, hast du natürlich hier auch in der Schanze bei der Roten Flora auch immer große Ausschreitungen, große Proteste, die mit denen ich mal sehr sympathisiert habe eine Zeit lang, einen anderen Blick jetzt auch wieder drauf habe, wer da so mitläuft, wer sich das zunutze macht, sage ich mal, wer einfach nur Bock hat, irgendeinen Geldautomaten anzuzünden oder wer praktisch eine andere Message dahinter hat. Ich denke gerade noch so ein bisschen laut über diesen Artikel nach, viel Faktisches und eher die Frage, es ist natürlich Vermutung drin, ne? Gerade also für mich augenscheinlich bei dem Artikel selber waren ja irgendwie die Sachen in der Andeutung, ne? Also wie gehen wir mit dem Tag der Arbeit um, was wird da eigentlich diskutiert, was wird da verhandelt, welche Vorurteile stecken da wieder mit drin, Freizeitpark Deutschland, glaube ich, war einer der Begriffe, die vielen. Und alles andere ist natürlich auch wieder die beiden Faktoren in dem Artikel, die wieder für Gesprächsstoff sorgen, sind, glaube ich, diese beiden Themen, ne? Demonstrationen und Ausschreitungen, die gefährliche Linke wieder, die dann irgendwo noch langläuft und dann bestimmt wieder nur pro-palästinensische Leute auch mit anzieht und dann was wird da wohl geschehen? Ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge schon mal gestreut und das andere ist natürlich das andere Buzzword, wie gerade erwähnt. Schwieriger Artikel, kurze Berichterstattung, aber für mich ein bisschen ja, seltsame Anspielungen, seltsame Haltungen, die da mitschwingen. Deswegen erstmal Richtung Verachtung für diesen Artikel, ein paar Fakten drin und ansonsten ja lieber mal gucken, was passiert. Oder tatsächlich, es gibt so viel zu diesem Thema zu berichten. Wo kommt das her? Aus USA? Was ist eigentlich seitdem passiert? Was hat sich denn seitdem getan und wofür oder wogegen könnte man heute eigentlich auf die Straße gehen, wenn es um den Tag der Arbeit geht und was passiert wirklich bei den Ausschreitungen. Insofern Verachtung für den Artikel und ich bin sehr gespannt, jetzt zu erfahren, warum genau du ihn auch mitgebracht hast.
Du, mitgebracht habe ich ihn tagesaktuell. Das wäre einfach sozusagen, ja, wenn wir am 1. Mai aufnehmen, das mitnehmen. Aber was mir wichtig war, ist hier, und das haben wir ja sehr oft, wenn wir uns mit Schlagzeilen beschäftigen, ist dieses Buzzword-Bingo. Und mit einem Buzzword-Bingo, das du also sozusagen, das was du hier auch gerade rekonstruiert hast nochmal, markiert man Milieus, über die man spricht, positiv und negativ, aber zumeist negativ. Also hier ist natürlich sofort, werden Linksextreme erwähnt, aber dass es sozusagen Proteste gibt, sozusagen, die legitim sind, dass das sozusagen nicht nur ein gesetzlicher Feiertag ist, sondern eben ganz wichtiges Zeichen einmal im Jahr natürlich auch wieder auf die Arbeitsmarktungerechtigkeit, die wir natürlich massiv in Deutschland haben, ja, über auch Ungerechtigkeiten, was Entlohnungssysteme angeht, wo es da auch genau darum geht, wir kennen doch diese große Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft der Lokführer und so. Also genau, dass es darum geht, also diese Themen, die sich hinter dem 1. Mai verbergen, wofür der 1. Mai sozusagen repräsentativ ist, die werden dann eher so milieuspezifisch zugeordnet. Also wer macht Alarm, wo wird Alarm gemacht, was hat das für Zwecke? Und dass man dann am Ende noch diesen Zug macht Neukölln und dann sozusagen die Auseinandersetzung Israel-Palästina sozusagen nochmal instrumentalisiert, um das dann sozusagen auch nochmal, also auch überhaupt nicht zu kontextualisieren, überhaupt nicht so mit Bezug auf den 1. Mai sozusagen auch das zu nehmen. Ja, was soll das überhaupt? Finde ich eben ein Riesenthema der Verachtung, wenn man über so etwas gewichtet, nur berichtet, was wird denn passieren heute? Was erwarten wir? Haben nicht Zahlen. Also hier wird also sehr stark Haltung und Meinung eingebaut zwischen den Zahlen bei den Zuweisungen, bei den Markierungen. Und das ist mir heute Morgen aufgestoßen, als ich die Süddeutsche gelesen habe, also eine der Zeitungen, die ich jeden Morgen lese. Und deshalb habe ich ihn mitgebracht.
Sehr gut, sehr gut. Spannend. Sehr tagesaktuell mal. Das macht natürlich Spaß, wenn man sich mit Schlagzeilen auseinandersetzt. Ich habe einen Artikel, ist 2 Tage alt. Immerhin. Dir als dritten und insgesamt also sechste, letzte Schlagzeile. Auch wieder Deutschlandfunk Kultur gefunden. Ist vom 29.04. Nochmal ein ernsteres Thema, fand ich aber extrem spannend und diskussionswürdig. Es geht um Online-Spiele, wie Rechte die Gaming-Szene unterwandern. Ich habe 2, 3 Passagen, ein bisschen länger, aber ich fand das Thema so spannend und so wichtig, dass ich die gerne zitieren will. Und zwar, ich lese vor. Weltweit spielen mehr als 3 Milliarden Menschen Videospiele und sie plaudern miteinander in Chats oder auf Plattformen wie Twitch und Discord. Das macht sich die neue Rechte zunutze, um Hass zu schüren und ihre Ideologie unter Gamern zu verbreiten. Games sind das größte Unterhaltungsmedium unserer Zeit. Die Branche macht mehr Umsatz als die Musik- und Filmindustrie zusammen. Viele Gamer spielen nicht nur gemeinsam, sondern kommunizieren währenddessen miteinander und sind weltweit stark vernetzt. Inzwischen ist die neue rechte Bewegung entstanden, die versucht, ihr Gedankengut in der Gaming-Szene zu verbreiten und Menschen zu radikalisieren. Dann geht der Artikel kurz drauf ein. Ich fasse mal zusammen, dass es auf der unter dem Hashtag Gamergate 2014 zu so gesteuerten Hasskampagnen gegen Spieleentwickler und Spielende kam. Das war sozusagen ein großer Auftakt für dieses Thema, dass es ein Sammelbecken für rechte Trolle, Nationalisten und so weiter war. Und seitdem ist es eben eine internationale Bewegung eigentlich der neuen Rechten, diese Gamer-Szene zu infiltrieren. Da gibt es ja so Strategien wie dieses Dogpiling, Meme Wars, Flaming und so weiter, die werden jetzt im Artikel beschrieben. Und dann zitiere ich nochmal weiter 1, 2 Absätze. Ein bisschen herrscht in der Gaming-Szene eine Stimmung wie im wilden Westen. Eigentlich ist die Online-Communities kein rechtsfreier Raum, aber in Realität wird nicht genauso hingeschaut. Eine Analyse von ADL, einer Organisation, die sich gegen Hass engagiert, kam zu dem Ergebnis, dass Hass und Hetze in der Gaming-Szene sehr präsent sind, zunehmen und insbesondere Frauen und gesellschaftliche Minderheiten treffen. Dann fragt der Artikel, warum ist es gefährlich, Hetzern das Feld zu überlassen? Seltsame Frage, wichtige Antwort. Trotzdem, Hass und Hetze in den Online-Communities provoziert manche dazu, tatsächlich gewalttätig zu werden. Die Wissenschaft bezeichnet dieses Phänomen als stochastischen Terrorismus. Und was tun gegen rechte Propaganda in Gaming-Communities? Der letzte Absatz, das fand ich nämlich den wichtigsten an dem Ganzen. Gaming-Plattformen müssen stärker in die Pflicht genommen werden, Inhalte zu beobachten, zu löschen und Personen zu schützen, die Hass und Hetze erfahren. Spieleentwickler Jörg Friedrich fordert eine Kultur des Eingreifens oder des Widerspruchs, wenn sich Menschen rassistisch oder sexistisch äußern und sich gegenseitig beleidigen. Der Soziologe Manusher Scherminski glaubt nicht, dass die Szene das selbst lösen kann. Ich bin absolut überzeugt, dass die Communities nicht in der Lage sind, sich gegen orchestrierte Desinformation, gegen Cognitive Warfare, durch Autokratien, durch Terrororganisationen zur Wehr zu setzen. Es gibt die Aufgabe der Kulturpolitik, sich einzumischen, sich gegen Rechtspopulismus zu engagieren und Betroffene zu stärken. Autokratische Staaten, Terrororganisationen und rechtsextreme Netzwerke haben bereits erkannt, dass Gaming ein wichtiger Raum für Diskurse ist und diese für ihren Zweck genutzt. Deshalb ist es an der Zeit, dass Gaming als Kulturmedium ernster genommen wird.
Marc, super spannender, super guter Artikel. Ich setze mich hier sehr intensiv mit Rechtsextremismus auseinander, gesellschaftlich, politisch, medial. Der Artikel, den finde ich sehr positiv. Das, worum es geht, ist natürlich Thema der Verachtung. Mhm. Und mein Motto der Verachtung lautet, rechtsextreme Mobilmachung ist kein Game. Und genau das geht darum, das heißt hier, das haben wir schon, wenn wir TikTok uns ansehen, den großen Erfolg der AfD ansehen, etwa hier von Maximilian Krah, der ja in den letzten Tagen, Wochen natürlich über Spionageaffäre, Geldannahme, also seine Spionageaffäre mit Blick auf Russland, seines Mitarbeiters, er selbst sozusagen mit Blick auf Russland, alles sozusagen im Ermittlungsstatus, ja, so wurde es zumindest berichtet, wenn wir sehen, seinen Erfolg bei TikTok, den großen Erfolg der AfD bei TikTok sehen, wenn wir sehen, wie viele Rechtsextremistinnen, Neofaschistinnen wir in digitalen Medien haben, Netzwerke, die wir beobachten können und so weiter, dann ist das etwas, das mich als Medienwissenschaftler in meiner Profession fragen lässt, woran liegt das? Liegt das, das ist die Ansage zu sagen, kauft vielleicht jemand Raum, setzt rechtsextreme Chatbots ein und so weiter, das ist mir zu wenig. Ich möchte wirklich die Tiefenarchitektur verstehen, was uns das über unsere Gesellschaft sagt, dass der mediale Erfolg rechtsextremistischer, neofaschistischer Inhalte so groß ist, dass es auf so viel Resonanz trifft und dass gerade der digitale Raum, etwa wenn wir auch über Polarisierungsalgorithmen nachdenken und so weiter, so gewaltig ist. Und das ist eine große Aufgabe, Herausforderung für unsere Gesellschaft, wenn man sich auch sozusagen diesem Rechtsextremismus, diesem Neofaschismus entgegenstellen will. Was können wir all an den Orten tun, an denen wir sind, wenn wir eben mal unseren eigenen Vorgarten verlassen? Also immer nur für die Leute, die es eh schon wissen. Wir hatten ja das letzte Mal das Vorgartenthema. Mhm. Also was da überhaupt für uns möglich ist, wie wir, was wir überhaupt machen können, was ein Staat auch machen kann, was Game-Anbieterinnen machen können und so weiter. Das ist ja immer wieder dann auch so, ey, was immer die Frage, was hat YouTube mit rechtsextremen Inhalten zu tun? Ja, schon ganz, ja. Ganz schon einiges. Ja. Wie sie damit umgehen. Was hat TikTok mit rechtsextremen Inhalten zu tun? Schon einiges. Man kann sich mal rausnehmen und so weiter. Also was ist hier, wie ist das Rechtssystem gefordert? Was heißt das auf einer ethischen Ebene? Was heißt das auf einer politisch-interventionistischen Ebene? Und so weiter. Und das ist ein Riesenthemenfeld, mit dem unsere Gesellschaft, aber auch unser Staat heillos überfordert ist. Und das ist eine riesige Gefahr für die Demokratie, in der wir noch leben, die aber zunehmend von immer mehr AkteurInnen bedroht wird. Und hier sind wir sozusagen auf der Seite der rechtsextremistischen und neofaschistischen Akteurin.
Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich bin voll bei dir. Letzter Nachtrag, warum ich auch den Artikel ausgesucht habe, und deswegen gibt es Verehrung also für diese journalistische Leistung des Artikels, weil es liegt für mich einfach neben all den Themen, die du gesagt hast, in dieser letzten Frage, die der Artikel stellt. Was tun gegen rechte Propaganda in Gaming-Communities? Weil die diesen einen Schritt mehr gehen als viele Artikel, die wir sonst besprechen. Die auch, wir hatten es neulich mit dem Thema KI, Probleme wiederholen, Gefahren wiederholen, aber entweder selbst oder über Interviews und ExpertInnen eben nicht Richtung Antwort gehen. Und dieser letzte Schritt des Artikels oft ausbleibt und der bleibt hier nicht aus, sondern es wird ganz konkret zwei Experten gefeatured, die ganz konkrete, auch konträre Lösungsansätze bieten, aber eben man wird entlassen mit einem, ja, mit einem nächsten Schritt, mit was, woran man anknüpfen kann und nicht nur mit Problemen. Deswegen Verehrung für diesen Artikel. Markus, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich in Form einer Frage.
Ja, bitte.
Weißt du, echt, ich sehe das ja auch so, wir machen das ja natürlich für die Fugis, für die Hörenden, aber ich habe auch immer so viele Fragen. Jetzt lese ich immer diese Feuilleton-Sachen und es gibt so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Und ich habe eine Frage für dich mitgebracht auf Basis von nicht einer, nicht zwei, sondern ungefähr 47 Schlagzeilen, die ich in jeder Woche der Recherche eigentlich drüber stolper. Diese Woche allein im Spiegel wieder zwei Schlagzeilen. Krimi-Vote und Schnell-Check zum aktuellen Tatort. In allen anderen Medien, Bild, FAZ, Berliner Morgenpost, T-Online, Zeit, Augsburger Allgemeine. What the fuck, Markus? Eine ganz einfache Frage. Was haben denn alle immer mit diesem Tatort und warum ist der in allen Zeitungen jede Woche dauerhaft besprochen?
Deutschland ist eines der wertkonservativsten Länder dieser Welt und wenn man einmal was gefunden hat, wo man sagt, das ist Deutschland, das ist Germany, das ist German Medienkultur, dann bleibt das für die nächsten 32.000 Jahre so und kann sich nicht ändern, weil wir haben doch nichts, wir haben doch nicht viel, wir haben nicht so viele eigene große Serien, Traditionen, Serien, die weltweit ausstrahlen und so weiter und der Tatort ist der Weltmeister innerhalb von Deutschland. Wertstabil, hochbezahlt, hat immer noch Community, Fan-Treffen in Kneipen, man schaut dieses Ding und man kapiert schon seit, seit 30 Jahren nicht, dass Tatort eher was zum Abschalten als zum Einschalten ist und Punkt. Ich glaube, das beantwortet die Frage.
Danke, Markus. Jetzt habe ich es auch verstanden. So eine Art Schweineohrküken unter den Krimiserien. Jetzt habe ich es kapiert.
Ja,
der Held.
Ja, ja.
Danke. Gut, dann, nachdem ich das verstanden habe, können wir auch in die Haltung gehen. Danke.
Yeah.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Liebe Fugis, wir sind in der Haltung angekommen. Ein kurzer Haltungs-Wrap-up. Und letztes Mal habe ich begonnen, jetzt beginnt Marc. Marc, du ziehst jetzt mal unter vielleicht alle Themen oder vielleicht auch nur unter die Themen, die ich dir gegeben habe, ein Wrap-up. Ich glaube, ich finde das ganz gut, wenn du das unter die drei Themen machst, die ich dir gegeben habe. Ich mache das mit den drei Themen, die du mir gegeben hast. Und mal so einen kurzen Haltungscheck. Was verbindet die Themen vielleicht? Was ist vielleicht unter dem Strich die Meta-Haltung dazu? Hau raus.
Sehr, sehr gut. Es geht in allen Meldungen, dass die Haltung, die ich aus dieser Woche mitnehmen kann, um Schläge. Es geht um die Schläge, die mir Till Schweiger androht, obwohl ich ein Herz für ihn habe. Es geht um die Schlagworte, die irgendwie fallen, obwohl es eigentlich um einen Feiertag gehen soll und die wieder polarisieren. Und es geht um die guten Schläge, ganz zum Schluss mit Lösungsvorschlägen sozusagen. Insofern ist es für mich auf jeden Fall diese Woche die Woche der Schläge.
Ja, ich notiere mir gerade, mir ist gerade was gekommen. Also ich habe ja diese drei Themen gehabt, angefangen mit Oliver Polach. Mhm. Dann sind wir rübergegangen zu dem radikal-emotional-Thema, also wieder emotionale Intelligenz. Wie geht das sozusagen hier? Gefühl und Verstand. Und das letzte war rechte Mobilmachung in Games. Und für mich ist sozusagen das Fazit darunter verbunden miteinander. Gefühle sind Feinde. Gedankenstrich manchmal. Und Faschismus ist kein Gefühl. Gedankenstrich nie. Ausrufezeichen.
I like. Da sieht man mal wieder, wer wirklich pointiert hier die Schlagzeilen und Morty zum Schluss in der Haltung noch formulieren kann. Und wer hier einfach nur in der C-Suite rumhängt und auf die Walpurgisnacht wartet. Liebe Fugis, schön, dass ihr dabei wart. Das waren die Kulturschlagzeilen für diese Woche. Wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ihr könnt viele andere Schlagzeilen euch wieder reinziehen auf fugengold.de, auf allen möglichen Plattformen. Und natürlich schickt uns bitte nicht nur eure Haltung, euer Feedback zu dem, was wir hier besprechen, sondern Fundstücke, die ihr selber macht, im Feuilleton oder woanders. Wenn ihr spannende Schlagzeilen findet und gerne wüsstet, was wir dazu denken oder die mal hier durchgequatscht haben wollt, dann schickt uns das Gold über unsere Webseite oder einfach auf Social Media.
Und liebe Fugis, wie in jedem Föhrgang gibt es natürlich auch Leitartikel. Das sind unsere Soli, die kommen auch wieder. Aber im Moment haben Marc und ich so viel Spaß an den Kulturschlagzeilen, dass wir unsere Soli so ein bisschen rausschieben und euch jetzt erstmal weiter mit Schlagzeilen machen. Und die Soli kommen auch wieder rein, die Leitartikel kommen auch wieder rein. Aber wenn man Redaktion, Moderation, Artikulation, bla 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 macht, dann kann man halt auch nicht immer auf der Titelseite sein. So, Halleluja, Amen. Bleibt kämpferisch, bleibt golden. Sucht das Gold in den Fugen dieser Gegenwart. Amen.
Tschüsseldorf.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.